Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der Schriftsteller Christoph Peters gehört schon lange zu den etablierten deutschen Autoren. Vor rund 25 Jahren ging das los mit dem allerersten prompt preisgekrönten Roman. Viele Bücher sind gefolgt, Romane, Erzählungen, Essays, ein stattliches Werk ist es inzwischen. Jetzt ist Christoph Peters so in seinen 50ern, bisschen älter als der Held seines neuen Romans, Der Sandkasten, der heute in die Buchläden kommt. Christoph Peters ist bei uns, wir haben ihn vorhin begrüßt. Haben Sie heute früh eigentlich schon Radio gehört?
Nee, ich habe noch kein Radio gehört. Ich musste erst noch mit meiner Familie ein bisschen frühstücken und dann irgendwie noch den Tag planen, wer wann wo was einkauft. Und dann gab es eine S-Bahn-Verspätung und ich musste schneller und früher aus dem Haus, als ich wollte.
Dann haben Sie vielleicht jemanden verpasst, der wie Kurt Siebenstädter klang. Das ist der Held. Frühmoderator bei einem öffentlich-rechtlichen deutschlandweiten Sender. Magazin am Morgen heißt seine Sendung. Er ist ein alter Fahrensmann, seit 20 Jahren an Deck. Was ist er für ein Typ am Mikrofon?
Er ist ein bisschen ein Halodri, aber gleichzeitig sehr präzise, ein Rhetoriker, ein Mann des Wortes, jemand, der sich selbst auch immer, weil er mit Sprache blenden, verführen, belehren, quälen kann, ein bisschen als Hochstapler fühlt, gleichzeitig berüchtigt dafür, dass er, egal wen er vor sich hat, auf der anderen Seite des Mikrofons, mit aller Härte, Genauigkeit, Schärfe, Polemik, Bösartigkeit den Leuten auf den Zahn fühlt, wofür ihn die eine Hälfte seiner Hörer liebt und die andere hasst ihn dafür. Er ist gleichzeitig jemand, der so aus dem linksanarchistischen Milieu kommt ursprünglich, jetzt in den 50ern allmählich realisiert, dass er plötzlich sowas wie Alterskonservatismus entwickelt und bei seiner Tochter dieselben anarchistischen Elemente, die er selber mit 15 selber hatte, irgendwie plötzlich ganz schlimm findet und meint, sie zu besseren Leistungen motivieren zu müssen und so. Also eine sehr komplexe Persönlichkeit mit einer gehörigen Portion Biss, Bösartigkeit und auch Zynismus.
Die Erzählzeit ist ein Tag, eine Nacht, der 9. November 2020. Warum gerade dieser Tag? Ich meine, ist kein rundes Mauerfall-Jahresdatum, aber doch schon ja so Deutschgeschichte. Trächtig, ne?
Ja, dass es der 9. November 2020 werden würde, wusste ich nicht, als ich den Roman vor 4 oder 5 Jahren quasi visioniert habe. Da habe ich beschlossen, ich will mal ein Buch schreiben, was keine kritische Distanz zu dem Stoff hat, von dem er erzählt. Meistens brauche ich 10, 15 Jahre, bis ich überhaupt anfange, die Romane zu schreiben, von denen ich irgendwann mal geträumt habe. Und da habe ich gedacht, ich will irgendwas machen, was mit Köppen zu tun hat. Ich will was machen, was direkt in der Gegenwart spielt. Und der Roman soll an dem Tag spielen, wo ich beginne, ihn zu schreiben. Und das war zufällig der 9. November. Ich habe, als ich die Zeitungen morgens gekauft habe, noch gar nicht realisiert, dass der 9. November ja ein wichtiger Tag ist. Sondern ich wusste, heute beginnt dieser Roman. Ich gehe jetzt in den Kiosk, kaufe irgendwie 6 verschiedene Tageszeitungen, eine Fernsehzeitung, eine Frauenzeitung und einen Spiegel und einen Stern. Und dann muss ich gucken, was dieser Tag mir dann gibt.
Mit Köppen, den Namen haben Sie gerade genannt, Wolfgang Köppen, hat ja das Buch zu tun. Das ist eine wichtige, bedeutende literarische Spur. Der gehen wir später noch nach. Bleiben wir nochmal bei dem Kurt Siebenstädter. Es ist keine Ich-Perspektive, es wird Personal erzählt. Also er dachte dies, er dachte das. Aber wir sind ganz tief drin in seinem Kopf, seiner Biografie. Es wird nichts erklärt, was er nicht selber wüsste. Dadurch entsteht so von der ersten Zeile so, ja, so ein ganz großer Innendruck dieses Mannes. Die Welt rauscht durch sein Hirn. Hatten Sie diesen Stil von vornherein so im Sinn?
Ja, ich hatte mich eben da tatsächlich an der klassischen Moderne nochmal orientiert. Ich wollte so ein bisschen weg vom linearen Erzählen, was jetzt so die letzten 20 Jahre so ein bisschen zum Status quo geworden ist. Wieder zurückgreifen auf die formalen Möglichkeiten von Collage, schnellen Schnitten, inneren Monologen, die so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden sind und dann so ein bisschen dem linearen Erzählen, wie man es in Amerika über breite Strecken propagiert und praktiziert hat, zum Opfer gefallen ist. Und ich dachte, ich will mal wieder einen anderen Sound, ich will mich selber mal wieder in einer anderen Tonlage hören. Und deswegen war das so eine frühe Entscheidung.
Kurt Siebenstädter ist da an diesem Tag und überhaupt schon die letzte Zeit nicht mehr so in richtig guter Verfassung innerlich. Er als Journalist merkt nämlich, dass so seine alte Schule allmählich nicht mehr gefragt ist. Er spürt, dass seine Zeit vorbei ist. Warum denn?
Naja, er hat halt nochmal einen sehr direkten, aggressiven, auch zynischen, die Pointe ist ihm alles, Stil. Und wenn er einen guten Witz auf Kosten seines Gegenübers macht, wird er sich nicht auf die Zunge beißen, um ihn herunterzuschlucken. Und das konnte man in den 80er Jahren machen, als das Zeitalter der Ironie irgendwie seinen Höhepunkt hatte, als Leute wie Harald Schmidt im Fernsehen waren und auch Thomas Gottschalk selbst in der Samstagabendshow irgendwelchen Leuten Dinge an den Knopf knallte, für die er heute sozusagen seinen
vom
Hut
Sender
nehmen
genommen
müsste.
Und, ja.
Und so einer ist Siebenstädter eben auch. Er ist ein Polemiker, er nimmt keine Rücksicht auf Empfindlichkeiten, er findet auch, dass Empfindlichkeiten in der Diskussion fehl am Platz sind. Und deswegen schrammt er immer häufiger an der Empörung seitens erstmal der Hörerschaft und dann aber natürlich auch der Intendanten, der Politiker und der Leute, die bestimmen, wer am Radiomikrofon sitzen darf, vorbei und sieht den finalen Shitstorm auf sich zukommen aufgrund irgendeiner Bemerkung, von der er noch nicht weiß, dass er sie eines Tages machen wird.
Und genau in diese Stimmung fällt ein Angebot aus der Politik. Ich weiß nicht, wie viel Sie verraten wollen, Herr Peters, aber na, das schon, können wir sagen. Ne? Wer ruft an?
Naja, es ruft ein Parteivorsitzender an der Liberalen Partei und sagt, kommen Sie doch mal vorbei. Ich glaube, Sie sind ein Erzliberaler und wir brauchen jemanden wie Sie. Wir brauchen auch jemanden mit Ihrer Stimme, der unser Programm den Wählerinnen und Wähler besser verkauft, als wir das aktuell so können. Und ihre Glaubwürdigkeit auch als eben Erzliberaler, der keine Rücksicht auf Sprachverbote, Sprachgebote, all diese Dinge nimmt, ist etwas, was wir zum politischen Fund machen wollen.
Es kommt zu einer herrlichen Schlüsselromanszene. Also die FDP-Granden bitten zum vertraulichen Dinner in der Parteizentrale in der Reinhardtstraße. Da sitzen die wirklich in Realität. Es ist totschick. Da waren Sie da? Haben Sie das recherchiert?
Nee, da war ich nicht. Das habe ich mir ausgedacht. Ich habe mir so vorgestellt, wie es aussehen sollte und bin dann irgendwie über Internet in so die Vorräumlichkeiten gegangen. Ein bisschen was habe ich gesehen, ein bisschen was anderes habe ich dann sozusagen, so wie ich mir eine FDP-Parteizentrale und ein Restaurant in so einer Parteizentrale vorstelle, dann entsprechend umgebaut. Da sind dann andere Lounges reingekommen, aber welche verrate ich nicht.
Neben dem Vorsitzenden Buchner ist auch sein Stellvertreter da, Lothar Radunski, namentlich nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Senator, Berliner Senator. Lothar kommt aus Schleswig-Holstein und jeder politisch wache Mensch weiß, wer gemeint ist. Und im Roman wird er so charakterisiert, als Prototyp einer überholten Politikergeneration, skrupellos, machtgeil, sexistisch, der fleischgewordene Herrenwitz. Der Chef Buchner kommt auch nicht viel besser weg und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Politikfiguren. Auf den Corona-Gesundheitsminister kommen wir später noch. Erstmal diese beiden, sie sind so deutlich identifizierbar, Herr Peters, auch mit dem ganzen Ambiente. Warum gerade die?
Es hat sich so ergeben, dass ich Siebenstädter in Versuchung führen wollte, aus dem journalistischen Bereich in den wirklichen Machtbereich zu wechseln. Und dann habe ich geguckt, wo würde er passen? Und da blieben eigentlich nur die Liberalen und da blieben irgendwie auch nur diese Figuren, die so in ihrer Konstellation einfach hervorragend für dieses Bewerbungsgespräch bzw. Abwerbegespräch irgendwie passten. Und dann habe ich die Stimmen gehört. Also ich bin im Grunde bei dem ganzen Roman gar nicht so sehr konzeptionell vorgegangen, wenn man den Köppen, über den wir noch reden, hinten anstehen lässt, sondern habe mich einfach sozusagen der Figur, dem Tagesablauf und den Leuten, denen er begegnet, überlassen und gleichzeitig immer wieder in meine Zeitungen geguckt, was ist heute passiert, wer ist heute an welcher Stelle wo gewesen, wer hat sich mit wem unterhalten, was davon kann ich irgendwie wo benutzen. Und natürlich ist es aber trotzdem kein 1:1 Roman der Tagespolitik, sondern ich war ja bei keiner dieser Szenen, die beschrieben werden, dabei und vermutlich hat es auch keine dieser Szenen gegeben. Es gibt auch Politiker in dem Roman, die es zu der Zeit in der Politik schon gar nicht mehr gibt und sowieso sind natürlich alle Ähnlichkeiten mit lebenden und verstorbenen Personen rein zufällig.
Jedenfalls wird die ganze Mechanik dieses politisch-medialen Betriebs mit diesem Helden in den Blick genommen, eben auch das aktuelle Tagesgeschehen. Ein Interview mit dem Gesundheitsminister Scheidchen, heißt er in ihrem Roman, bildet dann den Höhepunkt. Und darüber und ja auch über diese sehr deutliche literarische Spur, in die Sie mit diesem Roman gehen, Herr Köppen, unterhalten wir uns gleich weiter. Deutschlandfunk Kultur, die Lesart. Wir sind im Gespräch nicht mit Wolfgang Köppen, so wie ich gerade freudschversprecherisch Christoph Peters genannt habe, den Berliner Schriftsteller im Sandkasten, dem neuen Roman. Über das politische Berlin, über das politische Bonn ist vor vielen, vielen Jahren eben schon einmal ein Roman geschrieben worden. 1953 gilt als moderner Klassiker das Treibhaus von Wolfgang Köppen. Und ganz offen beziehen Sie sich drauf in einem Vorspann Ihres Romans, Herr Peters, motivische und kompositorische Parallelen seien beabsichtigt und Teil des Spiels. Was ist das denn für ein Spiel?
Auch wenn das so ein bisschen heutzutage ins aus dem Bewusstsein gerückt ist, ist natürlich Literatur nicht nur authentisch und es ist nicht nur recherchiert und es ist nicht nur etwas, was sich mit Problemen von lebenden und verstorbenen Leuten beschäftigt, sondern es ist immer auch ein Spiel der Formen. Es ist ein Spiel über Zeiten hinweg, zwischen Büchern, mit Büchern, mit Anklängen, Assonanzen, Assoziationen, die von diesem Buch ins nächste weitergereicht werden und immer ein intertextuelles Spiel. Und ich habe Wolfgang Köppen mit Anfang 20 gelesen und es war für mich eine totale Offenbarung, weil das sozusagen der erste richtig moderne Duktus in deutscher Sprache war, der mir untergekommen ist als jungem Leser. Ich habe ihn dann zwischen 20 und 35 diese drei großen Romane der Trilogie des Scheiterns sicher 2-3 Mal gelesen, dann ganz lange nicht. Und dann habe ich irgendwann vor ein paar Jahren den Wolfgang Köppen-Preis bekommen, habe mich wahnsinnig gefreut, sollte über Köppen reden und habe daran nochmal diese drei Romane gelesen. Das ist jetzt 4-5 Jahre her und gerade beim Treibhaus war ich so schockiert, wie aktuell auf einer bestimmten Ebene der Text immer noch ist, was die Verquickungen von Politik, Medien, Wirtschaft im frühbundesrepublikanischen Bonn zeigt. Die ganzen Verfilzungen, die schon da Anfang der 50er Jahre zu Politikverdrossenheit sogar wörtlich bei Köppen führen, wo ich immer gedacht habe, naja, das gibt es eigentlich erst seit der Kohl-Ära, wo so eine allgemeine Verständigung aller mit allen auf so einer freundlich distanzierten und dann rhetorisch kämpferisch getrimmten Ebene stattfindet. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich würde jetzt wirklich wahnsinnig gerne mal etwas machen, was eine ähnliche Geschichte im Berlin, politischen Berlin von heute in der Gegenwart zeigt. Und ursprünglich war meine Idee, ich wollte sowas über die letzten Merkel-Monate machen oder die letzten Merkel-Jahre, wo sich auch so alle nach der langen Regierungszeit irgendwie kennen, bestimmte ritualisierte Konflikte führen und aber eigentlich Ödnis und Müdigkeit und Langeweile herrschen. Und dann kam eben Corona und mein ganzes Konzept, was ich mir so ausgedacht hatte, ging nicht auf. Ich musste was ganz anderes machen.
Ich habe Köppens Roman auch mal aus meinem Bücherregal gezogen, war dann verblüfft zu sehen, dass es dort eben auch einen Vorspann gibt, den sie nun fast kopieren im Stil, sogar mit zwei Motti. Eins von Harold Nicholson, britischer Diplomat des frühen 20. Jahrhunderts, das zweite von Novalis. Sie haben sich andere Zitate ausgesucht. Was ist das für ein Trick?
Ich wollte ja, wie gesagt, das ist ein Spiel und ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal die beiden gleichen Autoren suche mir aber ganz andere Dinge, die zu diesem Roman passen und gerade das Novalis-Zitat, was eben darauf hinweist, dass es in der Literatur immer auch ein Spiel ist, ein Spiel der Sprache mit sich selbst, das einer ganz anderen Grammatik folgt als die wirkliche Wirklichkeit, auf die sie sich vielleicht bezieht. Das fand ich lustig und das Nicholson-Zitat ist einfach wahnsinnig lustig.
Und da kommt auch der Titel her. Bei Köppen war die politische Sphäre eben das Treibhaus, bei Ihnen ist es der Sandkasten.
Genau, ich suchte auch da was parallel ist und eine Plausibilität für Berlin hat. Und natürlich Sandkastenspiele ist etwas, womit man Konflikte, die groß ausgetragen werden, aber irgendwie doch kindisch bleiben, unter Erwachsenen bezeichnet. Dann ist Berlin auf märkischem Sand gebaut. Also wenn man irgendwo eine Baustelle sieht, ist es immer Sand, der aus dem Erdreich geholt wird und nicht Erde. Und man sieht überall LKWs mit Sand vorbeifahren. Das passt ganz gut. Und ich bin natürlich als katholisch aufgewachsener Mensch mit dem Haus, das auf Sand gebaut ist, als Symbol für das, was nicht trägt und in sich zusammenstürzt, sobald der große Regen kommt, groß geworden. Und insofern, diese vier Ebenen passten eigentlich perfekt auf Berlin als politischen Ort.
Köppens Roman ist jetzt nun über 70 Jahre alt und man nennt ihn aber immer noch den großen politischen deutschen Roman, weil sich interessanterweise gar nicht so viele andere finden. Man könnte noch Josef Breitbachs Bericht über Bruno nennen, von 1962, aber viel weniger bekannt, Heinrich Bölls Frauen vor Flusslandschaft vielleicht noch von 1985. Was glauben Sie, Herr Peters, ist der Grund dafür, dass Politik in der Literatur im Grunde doch wenig vorkommt? Es ist ja so ein gewaltiger Stoff.
Ja, ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht so wirklich erklären, woran es liegt, weil eigentlich ist es spannend. Es sind spannende Figuren. Vielleicht ist das Problem, je weiter die Mediengesellschaft voranschreitet, dass man als Autor immer das Gefühl hat, die Politiker sind auserzählt, weil sie sowieso jeden Tag von Journalisten porträtiert, beschrieben werden, weil sie ständig Originalsätze von sich geben, die man dann verwenden oder nicht verwenden muss. Und man hat vielleicht als Autor, könnte ich mir vorstellen, Sorge, da im Grunde dem real-satirischen nichts wirklich hinzufügen zu können, wenn man sich auf diese Figuren einlässt, beziehungsweise zu sehr gebunden zu sein.
Wie war es denn für Sie? War ja bestimmt auch ein Experiment bei Ihnen, diesen Roman zu schreiben.
Ich wusste gar nicht genau, wie es vor sich gehen würde. Ich habe mich tatsächlich der Stimme überlassen und der Figur und bin dann quasi parallel zu Köppen. Ich habe immer morgens mal so gelesen, wo bin ich denn ungefähr, was passiert denn so bei Köppen? Das ist ganz was anderes. Man muss den Köppen-Roman auch nicht kennen, aber irgendwie so als Anregungsfolie habe ich es benutzt. Der ist auch relativ ähnlich aufgebaut. Und dann habe ich geguckt, was macht die Figur, was denkt die Figur, wo ist sie jetzt? Dadurch, dass ich ein relativ festes Tagesgerüst hatte, eingebaut in seinen Arbeitsalltag, die Termine, die er an dem Tag haben würde, die familiären Begegnungen, war da so eine Struktur vorgegeben, in der ich mich bewegen konnte. Und dann hatte ich das quasi Corona-Berlin, wo schon wieder Lockdown ansteht und kaum noch persönliche Begegnungen stattfinden, als begrenzenden Faktor für die, sagen wir mal, Begegnungen, die im Roman stattfinden, wo ich immer gucken musste, wen kann er noch treffen, wen kann er noch im Original treffen, wo muss er schon wieder alleine sein? Pass auf, dass er die Maske aufsetzt. Ja, und all diese Themen schwirren halt durch seinen Kopf und sind irgendwie mittendrin und dem folge ich.
Was Sie schon immer konnten, Herr Petersen, auch hier wieder toll gelingt. Sie sind ein echter Könner, was Plot angeht. Ja, Handlung, Entwicklung, Spannung. Bei Peters passiert immer was, mit dem du nicht unbedingt rechnest. Hier am Schluss ein Finale Furioso. Ein Interview mit dem Gesundheitsminister Scheidchen. Auch sehr gut zu erkennen, sehr gut zu identifizieren. Siebenstädter hat eine Information durchgesteckt bekommen, die er dann benutzt. Kein Wort mehr dazu. Es ist ein Granatenende. Hatten Sie es von Anfang an im Kopf?
Nee, ich bin tatsächlich seit einigen Jahren, weiß ich meistens nicht mehr, wie meine Romane enden, sondern guck auch da, was passiert im letzten Moment. Und ich wollte eigentlich was anderes enden lassen. Köppen endet auch anders als dieser Roman. Das ging dann aber nicht. Und insofern, ich gehe mit der Figur und dann passiert das, was passiert.
Politiker Ketenhäufe springt, glaube ich, von der Brücke
am, springt von der Brücke
am Ende. Bei Ihnen ist es anders. Der Sandkasten, der neue Roman von Christo Peters. Ab heute im Handel erschienen im Luchterhand Verlag mit 256 Seiten für 22 Euro. Danke soweit, Herr Peters.